Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
31 Staaten des Südens klagen Deutschland an. Der Vorwurf Ökozid, der Verhandlungsort der Internationale Gerichtshof, aber nicht in Den Haag, sondern in Berlin. Denn aufgrund einer Sturmflut in den Niederlanden muss der Prozess in die deutsche Hauptstadt verlegt werden. Vor Gericht treffen die Vertreterinnen der Anklage auf die Verteidigung und die wichtigste Zeugin der BRD, Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin und Umweltministerin Deutschlands. Dies ist in ziemlich groben Zügen das Szenario des ARD-Films Ökozid. Ein Spielfilm mit dokumentarischen Elementen, angesiedelt in der nahen Zukunft im Jahr 2034. Ausgestattet mit Science-Fiction-Elementen und mitverfasst und gedreht vom Autor und Regisseur Andres Feil, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Tag, Herr Feil.
Ja, hallo nach Köln.
Herr Feil, in Ökozid sitzt Deutschland auf der Anklagebank wegen Verbrechen gegen die Natur. Es soll beraten werden, ob die Klage zugelassen wird. Das fordern Klimaaktivistinnen und Aktivisten schon lange. Warum haben Sie den Film trotzdem in die Zukunft verlegt?
Also noch ist es nicht so weit, weil wir kriegen ja mit, dass immer wieder Klagen jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht ist, diese Klagen werden noch abgewiesen, aber in der nahen Zukunft, und das muss nicht erst 2034 sein, durch die Zuspitzung des Klimawandels wird es immer wahrscheinlicher. Wir sehen es ja tagtäglich, die Schäden in den Ländern des Südens, aber auch in Zentralamerika, gerade jetzt am Wochenende Guatemala, Honduras, nehmen zu. Und auch dort schon, also jetzt erst vor ganz wenigen Tagen, kam die Forderung auf, wir müssen die Industrieländer, die mit vor allem für den Klimawandel verantwortlich sind, hier auch zur Rechenschaft ziehen können. Und das heißt, diese Klagen, die werden immer wahrscheinlicher. Und deshalb haben wir es erstmal ins Jahr 2034 gesetzt, aber es könnte auch schon in 2 Jahren soweit sein.
Beleuchtet wird in Ökozid die Klimapolitik der Jahre 1998 bis 2020 unter dem Autokanzler Gerhard Schröder und der ehemaligen Umweltministerin und späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beide haben sich am Ende, so ist das Gefühl, wenn man ihren Film gesehen hat, eher um die Industrie gekümmert als ums Klima. Hat Sie das bei den Recherchen stärker geschockt als vermutet?
Ja, weil es eben nicht mal die eine Entscheidung und dann nochmal vielleicht eine zweite war, sondern dieses Versagen in der Klimaschutzpolitik ist systematisch. Und es springt einen deshalb so an und hat mich auch persönlich so fassungslos gemacht, weil die Verlautbarungen ja immer gegenteilig waren. Wir zeigen auch im Film eine Angela Merkel 2007 vor den Gletschern in Grönland. Schon damals sagt sie, wir müssen etwas tun. Wenn ich das hier sehe, wie schnell die Gletscherschmelze voranschreitet, vor 13 Jahren wohlgemerkt, dann wird mir das Kraft geben, zu Hause das Entsprechende zu tun. Und ganz kurze Zeit später werden dann die ersten wichtigen Elemente einer neuen Klimaschutzpolitik schon wieder über Bord geworfen oder relativiert. Und das ist natürlich in der Summe, in diesem systemischen Versagen, dann doch erschreckend.
Sie sagen es gerade, Sie zeigen in Ihrem Film auch Dokumentar, also es wird dokumentarische Elemente geben. Ansonsten ist das ein Spielfilm-Setting, die meiste Zeit eben in dem Gerichtssaal angesiedelt. Das ist schon auch ein bisschen harter Tobak. Glauben Sie, damit erreicht man die Leute?
Also es geht ja um ein Feuerwerk der Argumente, wenn man so will, die Emotionalität des Faktischen. Also was ich jetzt die Fassungslosigkeit genannt habe, hat aus meiner Autorenhaltung, wir haben ja lange, Jutta Doberschein und ich, daran auch gearbeitet und recherchiert, dass eben die Gegenseite auch gute Argumente bekommt. Es geht jetzt vordergründig nicht darum, jetzt Politiker anzuklagen, wie sie versagt haben, was sie alles nicht getan haben, sondern vielmehr darum, wenn dieses systematische Versagen so ins Auge springt, umso mehr ist der Aufruf ja ans Heute, jetzt wenigstens in der wenigen verbleibenden Zeit, wo wir noch handeln können, dann das Richtige zu tun. Also die Konsequenz ist weniger eine Abrechnung, das ist der Film sicher auch, aber er ist vielmehr ein Ausrufezeichen, jetzt zu handeln. Je weniger wir in der Vergangenheit getan haben, desto mehr müssen wir noch tun und das wird immer schmerzhafter, auch in den Einschnitten für uns alle. Und von daher sind diese versäumten Jahre auch so bedeutungsvoll. Kann man nicht nur sagen, naja, das war's eben und Pech gehabt, sondern es sind Versäumnisse, die nicht nur moralisch jetzt zu ahnden sind, sondern auch ökonomische Folgen haben. Deutschland hat gerade bei erneuerbaren Energien, also jetzt neue Antriebe, Wasserstofftechnologie, aber auch in der Elektromobilität 5 bis 10 Jahre verloren. Japan ist da weiter, dann Kalifornien und auch China sind weiter. Also ausgerechnet die deutsche Automobilindustrie fällt zurück. Und das heißt, es ist nicht nur ein ethisch-moralisches Versagen, sondern es ist auch ein ökonomisches und das ist besonders bitter.
Sie sagen es gerade, Sie wägen durchaus ab in Ihrem Film. Sie lassen da alle zu Wort kommen, also auch jene, die eben immer wieder auf die vermeintlichen Gefahren der Arbeitsplätze hinweisen. Es reden sehr viele, aber die Vertreterinnen der klagenden Staaten, also nicht weiße Menschen, die sprechen kaum in Ihrem Film. Warum?
Also es ist natürlich immer, wenn man einen Film macht fürs deutsche Fernsehen, dann sind wir einfach von den Möglichkeiten, den finanziellen Möglichkeiten auf Schauspieler angewiesen, die hier gerade in Corona-Zeiten noch mal mehr, die wir bezahlen können aus dem deutschsprachigen Raum. Und da gibt es nur ganz wenige, die so gut sind, dass sie so ein komplexes, vielschichtiges Thema auch so rüberbringen, dass ich gebannt zuhöre. Das sind nur, sagen die Spitzenschauspieler wie Ulrich Tukur, Nina Kunzendorf, Friederike Becht, aber natürlich Edgar Selge auch, die wir bekommen haben. Das heißt, wenn ich international das Projekt aufgestellt hätte, hätte ich bestimmt einen internationalen Cast gemacht mit ganz anderen Schauspielern, eben die dann auch möglicherweise in der Fokussierung diverser gewesen wären. Aber unter den Bedingungen haben wir uns ganz klar dafür entschieden, es mit diesem Cast zu machen und der ist weiß.
Es ist ein Kammerspiel, das der Film, also hochkarätig besetzt, Sie haben es gerade gesagt, Edgar Selge, Nina Kunzendorf und so weiter und so fort. Aber dennoch gucken Sie auch ein bisschen auf das Jahr 2034. So ein paar futuristische Elemente gibt es schon. Also es gibt überall Wasserspender. Die Schauspieler haben so lustige Knöpfe im Hals. Das sind die Mikrofone, die sofort in alle Sprachen übersetzen. Und auch die sozialen Medien im Jahr 2034 werden beleuchtet. Da gibt es Stimmenverfälschung, Bilder werden bearbeitet. Ist das Science Fiction? Da habe ich manchmal gedacht, gibt's doch heute alles schon, oder?
Ja, wir haben natürlich manches hochgerechnet, dass, also im Moment ist es ja noch nicht so, dass in Gerichten, also gerade in Deutschland, gefilmt wird, dass in zumindest deutschen Gerichten ist es noch so, dass tatsächlich das Erste ist, man ist den Richter positiv in seine Richtung zu beeinflussen und nicht populistisch Stimmung draußen zu machen. Und wir sind überzeugt, wenn man die Bedingungen heute, unter denen schon Prozesse stattfinden, wenn man das etwas hochrechnet, dann ist das Urteil das eine, aber viel wichtiger sind die Stimmungen. Es geht um Meinungen, es geht um Stimmungen und es geht nicht um Haltung und Zusammenhänge im tieferen Sinn. Und dass Prozessteilnehmer versuchen, das auszunutzen für sich, wird immer zentraler. Und deswegen war das eines der Elemente, wo wir gesagt haben, das muss 2034, kommen wir da nicht drum herum, dass wir das miterzählen.
Und was Sie eben auch erzählen oder was sehr deutlich wird, haben Sie ja gerade auch schon angedeutet, Deutschland hat immer wieder gut Lobbyarbeit gemacht, so hat man das Gefühl. Deutschland hat dafür gesorgt, dass SUVs als klimafreundlicher dastehen als Kleinwagen, Energiekonzerne mit Zertifikaten bediente, die ihre Verschmutzungsbilanz ausgleichen konnten. Wie kann das sein?
Also es zeigt einfach, dass die Politik die Gestaltungsräume, die möglich gewesen wären, um wirklich eine wirksame Klimaschutzpolitik zu etablieren, nicht genützt hat. Und wir sehen ja jetzt gerade in der Pandemie, dass es durchaus möglich ist, sogar das Primat der Ökonomie kurzzeitig politisch auszuhebeln. Das heißt, die Gestaltungsräume, auch finanziell, ja, sind viel, viel größer, als sie immer eingestanden sind oder eingestanden wurden. Und von daher ist es auch ein Aufruf, dass im Gegensatz jetzt zur Pandemie, wo wir die Folgen unmittelbar sehen, wenn man die Bilder aus Italien im Frühjahr es vor Augen führt, wie LKWs Särge an den Stadtrand karren, das sind Bilder, die sich sofort einprägen. Und Klimawandel war lange Zeit etwas, was immer irgendwo anders und irgendwann stattfindet. Und in dieser Abstraktion gab es eben nicht diese Notwendigkeit, den Zwang wirklich grundsätzlich und vor allem entschieden zu handeln. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und deshalb ist der Film Ökozid für mich auch so wichtig, weil er dieses Versagen eben nicht nur punktuell und personell jetzt an diesem oder jenem Punkt aufhängt, sondern mal ganz grundsätzlich sagt, wir haben 22 Jahre mehr oder weniger verloren. Und das darf so nicht weitergehen. Und wir müssen aufhören, uns zu vertrösten und zu sagen, ja, später werden wir handeln und dann werden wir es ganz sicher richtig machen und wir setzen uns ehrgeizige Ziele und verpflichten uns dann freiwillig, alles noch viel besser zu machen. Das reicht nicht aus. Und insofern ist es ein Aufruf, ist Ökozid für mich als Autor und Regisseur ein Aufruf, jetzt zu handeln.
Sie beschäftigen sich ja immer wieder intensiv mit Themen. In Blackbox BRD geht es um den Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen und den RAF-Terroristen Wolfgang Grams, in Die Spielwütigen um Schauspielschülerinnen und Schauspielschüler. Dann gab es die Doku Boys beispielsweise von Ihnen. Wie passt die Klimakatastrophe, wie passt Ökozid in die Reihe?
Der Film Ökozid passt da sehr gut in die Reihe, weil es für mich immer darum ging, zu gucken, inwieweit haben wir Möglichkeiten, als einzelne politische Gestaltungsräume zu nutzen. Das ist auch bei Beuys, einem Künstler, ja die zentrale Frage, über die soziale Plastik einzuwirken und zu sagen, jeder hat diese Option, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Mitteln soziale Räume mitzugestalten, politische Räume nicht nur anderen zu überlassen, also der Politik, sondern wir müssen von unten mitgestalten, Einfluss nehmen. Und darüber, also über Beuys ist, wenn man so will, ein Theaterstück entstanden, daraus ist jetzt dieser Film entstanden, weil diese Frage von Notwendigkeiten, Gegebenheiten, Entwicklungen zu erkennen und sie dann auch in Gestaltungsräume zu überführen, wo eben die Frage der Demokratie sich immer wieder neu stellt. Ja, also wie schaffen wir es, Menschen zu beteiligen, jetzt bei der Frage, wenn es CO2-Einsparungen gibt, dann schiebt da jeder das auf den anderen und sagt, ja, wir können ja mit den Gebäuden anfangen und den Flugverkehr erstmal unangetastet bleiben, jetzt bricht der Flugverkehr ein und dann sagen, aber diejenigen, die Gebäude sanieren, das machen wir später, weil sonst steigen die Mieten. Also wir haben ja immer das Karussell und von daher, um dieses Karussell mal gemeinsam anzuschieben und zu sagen, wir schieben es eben nicht weiter, sondern jeder muss hier einen Beitrag leisten. Und das muss verhandelt werden. Und zwar nicht nur von oben. Das ist ja die große Gefahr. Das ist dann in Richtung einer Ökodiktatur, was ja viel immer wieder geäußert wird, von oben aufoktroyiert wird, sondern es muss von unten mitgetragen werden. Und ich glaube, dass es ein anderes Wachstumsmodell braucht, dass es Verzicht braucht, den man nicht nur negativ erlebt, sondern sagen die Freiheit im Sinne der Einsicht in die Notwendigkeit damit neu definiert. Es sind wahnsinnige Herausforderungen. Und die kann man nicht nur an die Politik delegieren. Und insofern, wenn Sie jetzt fragen, wie hängt der eine Film mit dem anderen zusammen, es sind immer die Fragen von Macht, Ohnmacht und politischen Gestaltungsräumen. Und was können wir, was kann jeder Einzelne, wie kann da etwas nicht nur verhindert werden, sondern produktiv entwickelt werden und das gemeinsam.
Herr Feil, in Ihrem Film ist die wichtigste Zeugin Angela Merkel, die ist da schon 80 Jahre alt und spricht eben als ehemalige Umweltministerin und Bundeskanzlerin. Am Ende macht sie da eine ihrer berühmten lustigen Volten, die wollen wir jetzt nicht verraten. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass Politikerinnen und Politiker an manchen Stellen ihre Politik nochmal überdenken, denn dass sie es besser wissen, ist eigentlich klar, oder?
Ja, also ich glaube, man muss dann schon sehr genau auf Angela Merkel schauen. Ich habe viele Biografien gelesen. Ich habe mich sehr intensiv mit ihr und auch ihren Sprüngen beschäftigt, die ja im Prinzip 1990 schon anfangen beim demokratischen Aufbruch, den sie als einer der ersten verlässt und zu Helmut Kohl sozusagen in die Mitte der CDU sich hinbewegt und damit die Idee einer anderen DDR, eines demokratischen Sozialismus aufgibt, als viele ihrer Weggefährten da noch dran geglaubt haben. Und auch später beim Atomausstieg in der Flüchtlingskrise immer wieder macht Angela Merkel Sprünge, die einen erstmal irritieren und auch überraschen. Und deshalb war für mich auch die Frage, wie bewegt sich Angela Merkel aus ihrem selbstgeschaffenen Korsett des pragmatischen Handelns im Sinne, was ist möglich? Also welche Kompromisse schaffe ich gerade noch? Und wenn sie merkt, der Wind dreht sich, dann wird etwas eben auch stillschweigend von der Tagesordnung genommen oder ausgesessen, bestenfalls noch. Also von daher ist sie eine wunderbare Strategin. Sie ist aber auch Wissenschaftlerin. Sie ist Naturwissenschaftlerin. Das heißt, ich kenne kein Politiker, keine Politikerin, die die Notwendigkeit des Handelns so früh erkannt haben wie Angela Merkel. Sie hat 1998 im Prinzip das formuliert, was andere dann 10 oder 20 Jahre später formuliert haben. Und gerade deshalb, weil diese Erkenntnis so früh von ihr durchdrungen wurde und auch die Notwendigkeit des Handelns, ist dann wieder die Diskrepanz des erstmal Wegschiebens und Relativierens und Aussitzens so schmerzhaft. Und umso interessanter war für mich, diese Figur weiterzudenken, auf das Jahr 2034 zu projizieren und zu sagen, ja, wie handelt die, wenn die frei ist von diesen unmittelbaren Zwängen, aber vielleicht doch politisch noch viel vorhat. Und ich glaube, dazwischen wird sich eine Angela Merkel immer bewegen zwischen Strategie, Taktik, eigener Überzeugung, die dann wichtig ist, wenn sie tatsächlich die Möglichkeit hat, es auch umzusetzen.
Der Film Ökozid läuft morgen in der ARD um 20.15 Uhr und zwar im Rahmen der Themenwoche Wie wir leben. Und das war der Autor und Regisseur des Films, Andres Feil. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die schönen Fragen.